Der Sozialpsychologe Harald Welzer ist Co-Autor des Buches »Das Ende der Welt, wie wir sie kannten« und Harald Welzer sieht die Grenzen des Wachstums erreicht und er sieht das Ende des jetzigen Wirtschaftssystems gekommen und er hält das Festhalten am Konzept des Wachstums für falsch. Ich freue mich, dass er jetzt mal live im Studio ist bei Radio Frei, Harald Welzer. Schönen guten Tag, Herr Welzer.
Guten Tag.
Sind Sie manchmal verunsichert und wissen auch nicht weiter mit Ihrem Latein, wenn Sie sich jetzt so die Welt anschauen? Wir reden über Wachstum, die Politiker reden darüber, dass es irgendwie so nicht weitergeht und unsere Welt, unser Wirtschaftssystem basiert ja auf Wachstum und jetzt sagen allenthalben Wirtschaftswissenschaftler und Politiker mit dem Wachstum, das ist eine schwierige Sache, es geht eigentlich so nicht weiter. Wie kann es denn dann überhaupt weitergehen?
Also ich teile das gar nicht. Ich kenne eigentlich fast nur Politiker und Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, wir brauchen Wachstum. Wir haben jetzt eine Enquete-Kommission, die so ein bisschen die Frage diskutiert. Wir haben in Frankreich die Diskussion gehabt, Sarkozy und auch eine Kommission, die sich Gedanken über einen anderen Index des Wohlergehens gemacht hat. So zarte Pflänzchen gibt es. Aber wenn Sie sich erinnern an das schöne vergangene Jahr, als jedenfalls mit großer Freude von den Bildschirmen herab das Wachstum XXL verkündet wurde, da freuten sich ja alle. Und generell wird ja davon ausgegangen, dass im Grunde genommen nach wie vor der Wohlstand einer Gesellschaft und auch der globalen Gemeinschaft an den Wachstumsraten zu messen ist. Also insofern haben wir, wenn überhaupt und insbesondere in der Wissenschaft, eigentlich nur etwas, sagen wir mal, obskure Abweichler, die von dem Wachstumsfetischismus etwas Abstand nehmen und versuchen, das zu kritisieren.
Es gibt aber Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, das ist keine Wissenschaft, das ist eigentlich ein Dogma, ist eigentlich eine Ideologie, was an den Hochschulen, an den Universitäten gelehrt wird. Würden Sie diese Auffassung teilen, dass die Wirtschaftswissenschaften gar nicht mehr wissenschaftlich sind?
Naja, also es ist immer schlecht, das völlig zu pauschalisieren, weil wir haben natürlich auch in den Wirtschaftswissenschaften Abweichungen, Neuentwicklungen, also im Sinne von zum Beispiel einer Verhaltensökonomie, die vollkommen abgeht von dem hirnrissigen Bild des Homo economicus, also des Menschen, der nur nach reinen Maximierungsinteressen operiert und danach seine Entscheidungen trifft. Das ist natürlich ein Menschenbild, was in der Wirklichkeit nicht vorkommt, aber in den Fluren der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre immer noch gehandelt wird. Dasselbe gilt natürlich für alle Theorien des Wachstums und der ökonomischen Entwicklung. Wir haben dort einen Mainstream in dieser Wissenschaft, der sich auf ganz fatale Art und Weise eingerichtet hat in ein Schulwissen, was eigentlich nur dann funktioniert, wenn die Gesellschaft auch so funktioniert, also die kapitalistische Wirtschaft tatsächlich wächst, dann haben sie alle was zu sagen dazu, nämlich dass das so ist. Wenn das nicht der Fall ist, wie jetzt insbesondere nach dem ersten Auftakt der Finanzkrise, da war es ja hübsch anzusehen, dass die Wirtschaftsforschungsinstitute davon Abstand nahmen, Prognosen zu machen, weil es waren jetzt nicht die Zeiten für Prognosen. Das ist natürlich eine wissenschaftliche Bankrotterklärung und ähnlich bankrott muss man das Ganze auch sehen, wenn man etwa darüber nachdenkt, was ist denn eigentlich in den 30 vergangenen Jahren geliefert worden, beispielsweise an Konzepten zur Eindämmung von Arbeitslosigkeit, an Umbau der Arbeitsgesellschaft, an Modernisierung des Sozialstaates, also all die dringenden Aufgaben, die gerade auf die entwickelten Industriegesellschaften nicht nur zukommen, sondern seit mehreren Jahrzehnten zugekommen sind. Da ist im Bereich der Wirtschaftswissenschaften also vornehmes Schweigen angesagt, sodass man dann doch die Frage stellen kann, was ist da eigentlich los mit denen? Und dasselbe gilt eben im Grunde genommen auch für die Fragestellung Wachstum. Wie können denn eigentlich insbesondere entwickelte Volkswirtschaften ihren erreichten Standard kultivieren, ohne das Wachstum ständig generieren werden muss? Diese Frage ist ja von zentraler Wichtigkeit, weil Wachstum natürlich ein Treiber jenes Vorgangs der Ressourcenübernutzung ist, der unseren Planeten zugrunde richtet. Und insofern kommt man gar nicht drum hin, wenn man, sagen wir mal, überleben will und auch insbesondere kommende Generationen überleben sollen, Wege aus dem Wachstum heraus zu suchen.
Das stellt ja die Systemfrage. Bevor wir zu dieser Grundfrage kommen, nochmal dazu, Sie sagten, der Auftakt der Wirtschaftskrise. Ist das jetzt ein Auftakt? Wir haben also die Wirtschaftskrise, Finanzkrise, wir haben eine Währungskrise und eine Staatsschuldenkrise. Was kommt denn jetzt noch?
Der Zusammenbruch. Das ist ja vollkommen klar, dass diese Geschichte sozusagen des beständigen Versuchens, Gleiches mit Gleichem zu retten, also eine Schuldenkrise durch vermehrten Aufwand von Schulden zu lösen und sozusagen immer weiter den Pfad zu beschreiten, der die Probleme vergrößert und nicht verkleinert und keinerlei Bewegung sozusagen aus diesem Pfad herauszumachen und zu sagen, okay, so geht es nicht, das haben wir jetzt seit 3 Jahren gesehen, jetzt müssen wir uns mal was anderes einfallen lassen. Das wird notwendigerweise zu einer Verschärfung der Krise führen und irgendwann kollabieren, ob das schneller geht oder langsamer geht und wer da noch halbwegs ungeschoren und wer da zerstört daraus hervorgeht, das werden die nächsten Jahre zeigen. Aber ich denke schon, dass es nicht sozusagen besonders gewagt ist zu sagen, dass diese Form von Gesellschaftsmodell ein Auslaufmodell ist und das, was wir gegenwärtig beobachten, ein Reparaturbetrieb ist. Und zwar ein Reparaturbetrieb mit untauglichen Mitteln.
Sie sagen das mit einer Ruhe, einer Gelassenheit und einer Selbstverständlichkeit, dass der Zusammenbruch kommen wird. Der Zusammenbruch von Rechtsstaat, Demokratie oder nur das jetzige Wirtschaftsmodell?
Ja, das ist die politisch wichtige Frage. Es muss ja nicht notwendig so sein, dass ein Gesellschaftsmodell, was auf jeden Fall, Sie haben es ja angedeutet, erhaltenswert ist, also Rechtsstaatlichkeit, Demokratie sind ja zivilisatorische Errungenschaften, die es in jedem Fall zu halten gilt. Genau deswegen ist es ja fahrlässig, im Grunde genommen immer nur auf die bewährten Rezepte zu setzen, wohl wissend, dass sie eben nicht mehr funktionieren wie in den 60er, 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Bedingungen der Nachkriegsmoderne im 20. Jahrhundert hinsichtlich Wachstumsmöglichkeiten sind ja vollkommen andere, als es heute der Fall gewesen ist. Wir sind ja damals noch in dem Zustand gewesen, dass sich im Grunde genommen diese Form von Wirtschaft auf die westliche Hemisphäre, das heißt auf einen sehr, sehr kleinen Teil des Planeten bezogen hat und das Konkurrenzsystem, das Kommunistische war hinsichtlich der Ressourcennutzung auch nicht besser, sondern teilweise noch zerstörerischer. Aber auch die sind sozusagen nur ein kleiner Teil der Welt gewesen. Und man hat das Verhängnisvolle dieser Form der Ressourcennutzung nicht gesehen, weil der Rest des Planeten im Grunde genommen zur Verfügung stand oder man glaubte, sich das nehmen zu können, um den eigenen Wachstumsmechanismus anzutreiben. Die Globalisierung hat eine ganz andere Folge. Es ist die Globalisierung dieses Typs von Wirtschaft und dieser Typ von Wirtschaft ist seiner eigenen Logik nach ressourcenverzehrend. Also nicht erhaltend, nicht nachhaltig, er ist ressourcenverzehrend. Und je länger er existiert, desto mehr Ressourcen muss er verzehren, weil er sonst nicht wachsen kann. Ja, und schon gar nicht sozusagen in Konkurrenz zu den nachrückenden Gesellschaften auch noch wachsen kann. Im Grunde genommen sind das ja Trivialitäten. Das kann einem ja jedes 10-jährige Kind erklären. Ist ja nicht weiter schwierig zu sagen, dass in einer endlichen Welt unendliches Wachstum nicht möglich ist. Aber die zerstörerische Komponente ist ja eine, die sich von Jahr zu Jahr von ihren Auswirkungen her beschleunigt. Es wird ja nichts abgedämpft, es wird ja nichts zurückgefahren dabei, sondern es wird ja immer radikaler. Wir haben 2010 das Jahr mit dem höchsten Energieverbrauch in der Menschheitsgeschichte gehabt. Ja, solche Dinge muss man ja mal zur Kenntnis nehmen, bei all der Vernebelung, sozusagen, dass man jetzt Green Economies und sonst irgendwie was hat. Kurz und gut, und das Ende dieser Sackgasse, auf die man mit sich steigernder Geschwindigkeit zufährt, ist absehbar. Und die Frage ist, sind Gesellschaften unseres Typs so intelligent und so flexibel in der Steuerung, dass man im Grunde genommen den Systemzusammenbruch vermeiden kann? Oder macht man so weiter, weil man nichts Besseres in der Birne hat und dann crasht die ganze Sache?
Sind Sie da eher hoffnungsvoll? Weil wenn ich mir die Proteste anschaue, jetzt in Griechenland und anderen Ländern, da habe ich das Gefühl, das ist doch, wenn dieses System zusammenbricht, dann doch Demokratie und Rechtsstaat gefährden, dass unsere Zivilgesellschaft da tatsächlich in Gefahr ist?
Naja, sie ist prinzipiell immer in Gefahr, wenn solche Formen von Ungleichheit sich Bahn brechen. Also die Proteste in Griechenland haben ja unter anderem damit zu tun, dass den Menschen und insbesondere jungen Menschen die Perspektiven genommen werden. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, dass das irgendwie nicht auch Schuld der griechischen Eliten wäre. Selbstverständlich ist es das, aber sie finden dasselbe in Spanien, sie finden dasselbe wie in Italien. Wir sprechen über Länder mit 50% Jugendarbeitslosigkeit. Das halten Gesellschaften nicht aus. Und sie halten das deswegen nicht aus, weil die nachrückenden Generationen ein tiefes Gefühl der Ungerechtigkeit haben, dass ihnen die Zukunftschancen vorenthalten werden, die ihren Vorgängergenerationen zur Verfügung gestanden haben. So, und dagegen protestiert man. Das ist ja nichts anderes im arabischen Raum der Fall. Ist ja genau derselbe Vorgang. Es ist sozusagen der Entzug von Zukunftschancen und der bricht sich Bahn. Und das große Problem ist, wie gehen Gesellschaften damit um? Wir haben Generationenprojekte im 20. Jahrhundert gesehen. Die kommunistische Revolution war ein Generationenprojekt, der Nationalsozialismus war ein Generationenprojekt und wir haben harmlosere gehabt wie die 68er-Bewegung oder Jugendproteste in anderen Teilen der Welt. Man weiß nicht, wohin sowas läuft. Führt das zu einer Modernisierung, vielleicht sogar zu einem weiteren Demokratisierungsschub, weil Teilhabe reklamiert wird, oder führt es zu totalitären Prozessen? Aber ganz unabhängig von dieser Diagnose sieht man ja eigentlich schon in dem Problemaufriss, wie verantwortungslos Gegenwartspolitik ist, indem sie diese Phänomene radikal ignoriert. Wenn Sie einen Politiker fragen, der sagt ja, aber in Deutschland passiert das ja nicht. Ja? Und darüber sollte man sich bitte sehr nicht täuschen. Ja?
Was machen wir nun mit dieser Analyse? Jetzt haben wir die Fakten beieinander, das Zukunftsszenario. Wie können wir als Gesellschaft, vielleicht auch ich als Einzelner, was tun, außer sich dem Ohnmachtsgefühl hinzugeben und dem Gefühl, Mensch, irgendwas stimmt nicht. Dieses diffuse Gefühl haben ja viele Menschen, mit denen ich spreche, sagen, Mensch, irgendwie haut das alles nicht mehr hin. Was können wir tun? Können Sie einen Tipp geben, wie wir gemeinsam da irgendwas machen können und das Problem angehen können, ohne uns jetzt auf die große Politik, die da oben, die in Berlin, die in Brüssel, auf die uns verlassen zu müssen?
Also ich würde zunächst mal sagen, man sollte diesem Gefühl nachgehen. Dieses Gefühl, was Sie beschreiben, haben sehr viele Leute, aber wir haben natürlich viele Möglichkeiten, dieses Gefühl abzuwehren und zu sagen, na ja, früher war es auch schon mal schlimm oder das kriegen die schon hin und uns geht's ja gut. Das sind ja alles Dinge, mit denen man dieses Gefühl sozusagen runterdimmt. Ich würde diesem Gefühl nachgehen und ich würde sagen, das Gefühl ist sehr berechtigt, dass wir im Grunde genommen an einer Epochenschwelle stehen und diese Epochenschwelle dadurch gekennzeichnet ist, dass uns deutlich wird, die Ressourcen sind endlich. Unser Gesellschaftssystem funktioniert nicht unter der Voraussetzung der Endlichkeit der Ressourcen. Es funktioniert nur unter der Illusion der Unendlichkeit von Ressourcen. So, das teilt uns jetzt gewissermaßen die ganzen Sachverhalte mit, von der Schuldenkrise bis Fukushima. Es sind alles im Grunde genommen Mitteilungen, Freunde. Das ganze Ding ist endlich. Es funktioniert nicht mit Schulden machen. Also geht man dem Gefühl nach. Und wenn man diesem Gefühl nachgeht, dann fängt man an, sich aufzuregen darüber, welcher Unsinn erzählt wird. Man fängt natürlich an, das Vertrauen in die grandiosen Finanzpolitiker der EU noch etwas weiter zu verlieren. Man fängt vielleicht an, doch darüber nachzudenken, wieso führende Banker der Bundesbank oder der EZB ihre Jobs hinschmeißen, weil sie es nicht mehr verantworten können. Man fängt vielleicht an, darüber nachzudenken, das ist auch eine Gefühlssache, kann ich, das ist jetzt pathetisch, aber trotzdem wichtig, kann ich es gegenüber meinen Kindern eigentlich verantworten, eine solche Politik als Mitglied einer demokratischen Gesellschaft eigentlich weiter mitzutragen? Oder muss ich nicht doch auf die Straße gehen? Oder muss ich nicht doch mal bei meiner Bank nachfragen, was die mit dem Geld eigentlich machen? Muss ich nicht doch mal so ähnlich wie beim Wechsel des Stromanbieters oder des Telefonanbieters darüber nachdenken, dass es auch andere Bankhäuser gibt, die sich zum Beispiel Nachhaltigkeit auch in Geldanlagen auf die Fahnen geschrieben haben und nicht spekulieren zum Beispiel? Ja, da gibt es also, das sind ja nur Andeutungen davon, welche Menge an Handlungsmöglichkeiten es gibt. Vom klassischen Protest über sozusagen eine Sensibilisierung der eigenen Person in Bezug auf das, was man sich noch erzählen lässt oder nicht mehr erzählen lässt, bis hin zu konkreten Handlungsmöglichkeiten, die jetzt wiederum vom Wählen bis zu der Wahl des eigenen Bankhauses gehen, ja, oder das, was man eigentlich dann den eigenen Kindern erzählt und so weiter. Und ich würde unterm Strich sagen, das große Programm, was man sich jetzt selber zumuten muss, ist zu beginnen, sich wieder ernst zu nehmen und sich nicht jeden Scheiß erzählen zu lassen und mit den Achseln zu zucken, solange es eben noch gut geht.
Aber Aber ist es nicht auch eine Verabschiedung von Gewissheiten und von Gewohnheiten, die uns lieb geworden sind, mit denen wir kulturell aufgewachsen sind, wie wir konsumieren, wie wir leben und wie wir die Dinge sehen? Das ist doch nicht nur eine radikale gesellschaftliche Veränderung, das ist doch auch eine Veränderung in uns, die doch eigentlich ganz schön krass ist, oder?
Ja, das geht so. Also das kommt einem krass vor, weil man natürlich mit dieser Benutzeroberfläche, wie Sie auch richtig sagen, zu leben gelernt hat und sich gar nichts anderes vorstellen kann. Aber mein Eindruck ist doch, dass wir im Grunde genommen uns den eigenen Lebens- und Gestaltungsraum mit Produkten vollstellen, die einen dann hindern, überhaupt irgendwie noch einen Horizont zu sehen. Ja? Also wenn Sie sich mal einfach angucken, wie Bedürfnisse erzeugt werden, beispielsweise von der Autoindustrie oder von der Kaffeemaschinenindustrie oder sonst was. Ja, das sind ja alles irrsinnigste Produkte, die man dort geliefert bekommt. Und man selber ist ja auch Produkt, nämlich einer Bedürfnisindustrie, die einen dazu modelliert, so einen Schwachsinn haben zu wollen. Ich meine, man hätte mal vor 30 Jahren jemanden fragen müssen, ob er ein Auto haben will, was ihm die Betätigung des Scheibenwischers abnimmt und das als zivilisatorischen Fortschritt verkauft. Das ist doch alles Kikifax. Ja? Man glaubt aber, man muss das haben und man nimmt diese Dinge ab. Auch das ist wieder eigentlich das Thema des sich selber Ernstnehmens. Welcher Mensch, der sich wirklich ernsthaft als verantwortungsvoller Bürger und Herr seiner eigenen Sinne wahrnimmt und ernst nimmt, wer hätte irgendeinen Sinn darin zu sehen, mit 2,5 Tonnen Blech und 480 PS durch eine Innenstadt zu fahren. Das ist ja, ich meine, falls es noch zukünftige Generationen und Historiker gibt, wird man ja diesen Anfang des 21. Jahrhunderts für die größte Hirni-Epoche halten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Da muss man sich ja nur einen SUV ins Museum stellen, da werden die Leute kopfschüttelnd davor stehen und sagen, was für ein Schwachsinn war das denn bitte?
Ich bedanke mich bei Harald Welzer für diese Horizonterweiterung. Jetzt muss ich erstmal verdauen. Danke, dass Sie da waren und noch eine schöne Zeit in Erfurt.
Danke sehr.
Vielen Dank.